Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Wer unseren Podcast schon länger hört, sollte mit der Kriminologie vor allem eines verbinden. Es ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, sie lebt von der Forschung. Und so haben wir in den letzten Folgen ja auch immer wieder von vielen Forschungsprojekten und Befunden berichtet, die die verschiedensten Phänomene und Bereiche, die Ursachen, Einflussfaktoren von Kriminalität untersuchen. Und dann könnte man ja eigentlich denken, für die Kriminalpolitik, also für die PolitikerInnen, die dann entscheiden müssen, wie man bestimmten Kriminalitätsphänomenen begegnet, für die ist das doch eigentlich ein Paradies. Die könnten doch einfach aus diesem reichen Fundus der Kriminologie sich bedienen und ihre Politik danach ausrichten. Das wollen wir in dieser Folge jedoch mal ein bisschen genauer untersuchen, nämlich der Frage nachgehen, inwiefern die Kriminologie einen Einfluss auf die Kriminalpolitik hat. Denn irgendwie scheint es so einfach nicht zu sein. Trotz zahlreicher Studien und etablierter Forschungsstränge werden kriminologisch fragwürdige politische Forderungen gestellt. Zum Beispiel immer wieder auch in jüngerer Zeit Debatten um die Absenkung des Strafmündigkeitsalters. Obwohl wir kriminologisch wissen, das ist überhaupt nicht fundiert und da ist man sich in der Kriminologie auch einig, dass es das nicht besser macht.
Jörg Kinzig, Professor in Tübingen, meinte ja auch mal, man könnte den Eindruck gewinnen, die Kriminologie sei ein Wurmfortsatz des Strafrechts. Da kam er drauf, als er sich das Organigramm beim Bundesjustizministerium angeschaut hat. Es fehlt nämlich ein eigenständiges Referat für Kriminologie im BMJ. Die Kriminologie wird da nur noch im Kontext von anderen strafrechtlichen Themen geführt, zum Beispiel im Sexualstrafrecht, Doping, Strafrechtspflegestatistiken. Aber jetzt überlegen wir uns doch mal, was ist eigentlich das Idealbild von einer kriminologisch evidenzbasierten Kriminalpolitik? Im Idealfall wäre es doch so, wir in der Wissenschaft machen uns Gedanken über ein Thema, erforschen eine Fragestellung genau, kommen zu Ergebnissen. Diese Ergebnisse lesen EntscheidungsträgerInnen in der Politik, beraten sich dann dazu, debattieren, was sind die politischen Entscheidungen, die daraus abzuleiten sind, und kommen dann so zu wissenschaftlich informierten Beschlüssen.
Genau, würden das einfach umsetzen. Aber so einfach ist das gar nicht. Also wenn wir das jetzt mal ein bisschen auseinanderdröseln, diese einzelnen Schritte, die du gerade skizziert hast, dann fängt es ja schon bei den Forschungsthemen an. Die kommen ja gar nicht so einfach aus dem Nichts oder aus den größten Forschungslücken der Kriminologie. Also Forschungsthemen, die sind an sich ja schon nicht neutral, sondern ja auch wieder beeinflusst durch gesellschaftliche Diskurse und Debatten, auch durch politische Debatten oder Forderungen. Das Thema Messerkriminalität beispielsweise, die Forschung, die es dazu gibt oder wahrscheinlich auch in Zukunft noch einige geben wird, sind ganz maßgeblich dadurch geprägt, dass es gerade gesellschaftlich eine Debatte dazu gibt, weil ja eigentlich die Fallzahlen, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, jetzt nicht so riesig sind. Also insofern fängt es schon da an, diese Forschungsthemen an sich, die schwimmen nicht im luftleeren Raum.
Ich habe behauptet, die kommen zu Ergebnissen, die Forschung, und die lesen dann PolitikerInnen. Man muss allerdings zugeben, dass die Kriminologie ja doch selten ganz eindeutige Handlungsanweisungen liefert. Es ist schon so, dass die Befunde, die Studien überall, aber eben auch in der Kriminologie erbringen, Interpretation brauchen. Und dass sie eben auch immer, in jedem wissenschaftlichen Aufsatz steht ja am Ende so ein Limitations. Sie brauchen also irgendwie auch eine empirische Einschränkung. Und eine Empfehlung für politische Ausrichtungen lässt sich durchaus ableiten. Also man kann sich überlegen, Prävention und Unterstützung bringen mehr als ein größerer Strafrahmen. Das ist allerdings auch ein sehr generisches Ergebnis, was die Kriminologie eigentlich schon seit Jahrzehnten immer so sagt. Aber so richtig eindeutige Handlungsimplikationen, wenn Sie weniger Messer in der Stadt wollen, tun Sie A und B, dann folgt C, gibt es doch eigentlich nicht.
Und dann ist das ja auch eine normative Frage, also auch eine Wertfrage. Also wie viel Kontrolle will man irgendwo reinstecken? Ne? Also inwiefern gibt es dadurch auch andere Einschränkungen? Also diese klassische Frage vielleicht von Freiheit, Sicherheit oder anderen negativen Folgen. Insofern kann das auch gar nicht durch die Forschung an sich so beantwortet werden, sondern das ist wirklich etwas, was man dann ableiten muss, was man auf Grundlage von solchen Ergebnissen dann auch abwägen muss, was einem auch wie viel Handlung wert ist. Und dann hatten wir eben von den kriminalpolitischen AkteurInnen gesprochen, also die KriminalpolitikerInnen, gerade so InnenpolitikerInnen denken wir da, aber eigentlich sind diese AkteurInnen auch sehr, sehr vielfältig. Die gibt es sowohl auf der kommunalen, lokalen Ebene, aber auch auf Landesebene, auf Bundesebene. Man könnte auch internationale Ebene noch hinzubeziehen. Und nicht nur die Politik, ja auch die Strafverfolgung, aber auch private Sicherheitswirtschaft gehören ja auch zu etwas, was irgendwo Kriminalpolitik mitgestaltet. Insofern haben wir es da mit einer Vielzahl sehr unterschiedlichen Positionen auch alleine schon deswegen zu tun. Und diese nehmen auch die Ergebnisse anders vielleicht wahr, interpretieren sie auch aus ihrer Rolle heraus anders, so dass auch da nicht so eine eindeutige Auslegung vielleicht auch von Ergebnissen vorliegen kann.
Und man muss dann auch noch sagen, dass auch die Verbindung von Wissenschaft und Praxis oder Politik ja durchaus komplex ist. Eine kriminologisch basierte, evidenzbasierte Kriminalpolitik ist nicht ganz einfach umzusetzen. Wissenschaft und Politik beeinflussen sich gegenseitig, sei es durch das Setzen von Forschungsthemen, durch das Übergeben von Geldern, aber eben auch durch die Diskussion und den Austausch, in dem man sich miteinander befindet. Und beide unterliegen auch subjektiven Entscheidungen und Interpretationen.
Aber trotzdem ist es natürlich möglich, eine Kriminalpolitik eher an wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten. Da gibt es schon auch Unterschiede. Es ist jetzt nicht alles beliebig. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. Aber davor einen kleinen Exkurs zu dem Thema kriminalpolitische Ausrichtung. Denn kriminalpolitische Ausrichtung können sehr unterschiedlich sein. Es gibt nicht die eine Kriminalpolitik, sondern man kann sehr unterschiedliche Haltungen hinter verschiedenen kriminalpolitischen Ausrichtungen differenzieren. Wenn man versucht, das mal etwas übersichtlich zu machen, etwas zu vereinfachen vielleicht auch, könnte man sagen, dass wir in den 60er Jahren eine große Strafrechtsreform hatten, die vor allem mit einem liberal-rechtsstaatlichen Verständnis von Strafe und Kriminalpolitik einherging. Da war das Gebot des Sinn- und maßvollen Strafens, also es gab eine große Reform und auch wichtige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts wurden hier mit berücksichtigt. Es ging also darum, sinn- und maßvoll zu strafen, also nicht vor allem sehr, sehr harte Strafen zu verhängen, sondern sehr genau zu gucken, was bewirkt Strafe, wie kann man auch bestimmte Strafen auch reduzieren. In der Folge gab es auch einen Rückgang der Freiheitsstrafen, also es wurden nicht mehr so viele Freiheitsstrafen verhängt.
Und vor allem die kurzen Freiheitsstrafen war das Ziel, sollten mit dieser Reform stark zurückgedrängt werden. In den 1980er Jahren kam es dann zu einer Fokussierung auf die Opferorientierung. Die haben eine größere Rolle gespielt. Es kam zum ersten Opferschutzgesetz. Da wurden einige Neuerungen eingeführt, eben im Bereich Opferschutz, Opferhilfe und Wiedergutmachung. Zum Beispiel wurde auch die Nebenklage reformiert und in der heutigen Form eingeführt.
In den 90er Jahren gab es dann eine Verschiebung einer kriminalpolitischen Haltung vor allem hin zu Sicherheitsdiskursen und stärkeren Punitivitätsbedürfnissen, also so einem stärkeren Bedürfnis nach harten Strafen, nach einem harten Durchgreifen, Law and Order so als Stichwort. Es kam in diesem Zuge zur Erhöhung von Strafrahmen und einer stärkeren Nutzung geschlossener Unterbringungen. Mit dieser kriminalpolitischen Haltung ist auch eine stärkere Ablehnung der Täterorientierung verbunden. Da geht es dann nicht so sehr darum, Tatursachen zu verstehen, soziale Einflussfaktoren zu sehen, sondern das harte Durchgreifen impliziert halt hohe Strafen und schnell zu strafen und täterorientierte Sanktionen, also wo man das mit berücksichtigt quasi, wie es auch zur Tat kam, was so die Hintergründe sind, das wurde dann eher als Nachgiebigkeit abgelehnt. Eine weitere kriminalpolitische Haltung, die man so abgrenzen kann, ist der Behandlungsgedanke. Also hier haben wir dann genauso eine Täterorientierung, also ein Schwerpunkt auch auf Sozialtherapie. Was braucht die Person, um sich zu ändern, um einen anderen Lebensweg einzuschlagen? Hier kam es auch zum Fokus auf Behandlung und Ausbau der Sozialtherapie im Strafvollzug und auch die forensischen Ambulanzen. Und man kann sagen, diese verschiedenen kriminalpolitischen Haltungen, die jetzt wirklich nur mal so ganz oberflächlich in Form einer Systematisierung jetzt so abgegrenzt wurden, die haben sich nicht einfach so nacheinander abgelöst, dass es mal die eine gab und dann gab es die andere, sondern man kann sagen, das ist so nebenher. Also die kamen auf und es gibt heute alle diese kriminalpolitischen Haltungen. Jetzt in der Beschreibung ist sicherlich auch mal so die ein oder andere Idee entstanden, ne? Da verbindet man vielleicht den ein oder anderen Politiker, Politikerin mit, die da in das eine oder andere passen. Also die existieren quasi parallel. Auch nach der Strafrechtsverschärfung in den 90er Jahren bleibt das liberal-rechtsstaatliche Verständnis auch relevant und bestehen. Das ist da nicht plötzlich zunichte gemacht. Zum Beispiel sehen wir das ja auch in der Einführung des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs. Man könnte daneben auch noch eine weitere andere kriminalpolitische Haltung nennen, nämlich eine, die mehr darauf fokussiert, inwiefern es auch sinnvoll ist, bestimmte Straftaten gar nicht mehr als solche zu fassen. Also Stichwort Entkriminalisierung und auch Modernisierung des Strafrechts. Man denke beispielsweise an die Cannabis-Teillegalisierung, aber auch an Diskurse darum, inwiefern das Fahren ohne Fahrschein eigentlich eine Straftat sein soll. Dazu haben wir auch mal eine Folge schon gemacht. Also auch das könnte vielleicht nochmal so eine eigene kriminalpolitische Haltung sein, die fragt, in welchen Bereichen ist das Strafrecht überhaupt hilfreich? Sollten wir hier gar nicht mit dem Strafrecht reagieren, sondern andere Institutionen, andere Maßnahmen stärken? Und wir werden auch in der nächsten Folge nochmal auf das ganze Thema Entkriminalisierung gesondert eingehen.
Wenn wir jetzt wirklich mal fragen, inwiefern beeinflusst eigentlich kriminologische Forschung die Kriminalpolitik? Dann muss man sagen, inwiefern Kriminologie eine Bedeutung für kriminalpolitische Entscheidungen hat, hängt nicht zuletzt auch von der persönlichen kriminalpolitischen Haltung der PolitikerInnen ab, die Kriminalpolitik betreiben und deren Sichtweise auf kriminologische Forschung.
Ja, deswegen haben wir auch diesen Exkurs gemacht, weil ich glaube, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Das geht einem selbst ja auch nicht anders. Wir alle haben ja so bestimmte Grundhaltungen und je nachdem, welche wir haben, nehmen wir bestimmte Befunde vielleicht auch von Forschung viel eher an oder nicht. Also ich glaube, das kennt man auch bei sich selbst, dass man bestimmte Sachen eher in Zweifel zieht, wenn die nicht zu den eigenen Haltungen so passen und anderes vielleicht viel eher dann gleich annimmt und sagt, ach, hier haben sie doch rausgefunden, wusste ich doch schon immer. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, sich dem mal bewusst zu werden, dass es halt bestimmte Grundhaltungen auch in der Kriminalpolitik gibt und dass die natürlich auch prägend sind, wie ich mit bestimmten kriminologischen Befunden umgehe und inwiefern ich die annehmen kann.
Allerdings muss man jetzt hier noch ergänzend hinzufügen, dass es eben nicht ganz eine Geschmacksfrage ist, sondern ja das Bundesverfassungsgericht durchaus auch fordert, dass wissenschaftliche Befunde in politische Entscheidungen einbezogen werden müssen. Also muss man eigentlich diesen persönlichen Geschmack so ein bisschen nochmal in Frage stellen. Trotzdem kommt der zum Tragen, ganz zweifelsohne. Es gibt aber ein paar Errungenschaften der Kriminologie, die es durchaus in die Kriminalpolitik auch als Standard in Anführungszeichen geschafft haben. Also dass normabweichendes Verhalten als ein normales gesellschaftliches Phänomen mittlerweile anerkannt ist, nicht als was Unnormales oder was Krankhaftes in Anführungszeichen, hat es in die Köpfe aller KriminalpolitikerInnen geschafft. Auch ist anerkannt, dass die Dunkelfeldforschung wichtig ist, weil sie uns hilft, Kriminalität besser zu verstehen und weil die Hellfelddaten, also das, was bei der Polizei ankommt, unvollständig sind und verzerrt sind. Außerdem ist die Erkenntnis, dass die Kriminalität sozial bedingt wird und veränderbar ist, auch angekommen in den Köpfen und das hat durchaus Auswirkungen auf die Kriminalitätsbekämpfung und auch auf die Prävention. Und schließlich gibt es ein Verständnis für moderates Strafen als Alternative zu einer Idee von klassischem Strafen, wo so ein bisschen, man muss so möglichst hart und man muss möglichst lange. Und heute hat man eben auch diesen Gedanken der Resozialisierung und des, wie kann ich Rückfällen vorbeugen. Und schließlich gibt es einige Erkenntnisse über Rückfallwahrscheinlichkeiten nach der Haftentlassung. Über die Bewährungshilfe könnte es durchaus mehr Forschung geben, die ist häufig noch ein bisschen unterbelichtet, aber dass die eben wichtig und relevant ist, das ist durchaus auch anerkannt in der Kriminalpolitik.
Und auch, dass es hilfreich ist, zu evaluieren, evidenzbasierte Politik zu machen, also dass wissenschaftliche Untersuchungen auch dahingehend hilfreich sein können, was bringt eine Maßnahme, haben wir unser Ziel damit erreicht. Ist jetzt auch nicht bei jeder Maßnahme so, aber man sieht schon, dass es immer wieder auch bei der Implementierung beispielsweise von neuen Normen auch teilweise mitgedacht wird. Beispiel ist hier die sogenannten Bodycams, die bei der Polizei in NRW eingeführt wurden. Da gab es schon die Bedingung, dass es eine Wirkungsevaluation geben muss. Und wenn wir uns anschauen, welchen Einfluss hat die Kriminologie auf die Gesetzgebung so gehabt, dann können wir das gar nicht so eindeutig sagen. Also es gibt Normgenese-Forschung, also Forschung zu Gesetzgebungsverfahren, aber da wurde oftmals gar nicht so sehr untersucht, inwiefern die Kriminologie hier Einfluss hat, sondern da gab es andere Aspekte, die man sich angeschaut hat. Wenn man sich so Sachverständigengutachten und ExpertInnenanhörungen im Bundestag anschaut, also das sind so Institutionen quasi, wo Sachverständige eingeladen werden und zu Gesetzesentwürfen ihre Meinung sagen, Stellung beziehen, ein sachliches Gutachten vorlegen. Da versucht man genau das ja, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse versucht, mit in diesen Gesetzgebungsprozess so einzubeziehen. Aber auch da kann man bezweifeln, wie viel die wirklich verändern. Also ob wirklich dann PolitikerInnen, die in so einer Anhörung sitzen, sich das anhören, dann nochmal komplett ihre Meinung ändern. Mag vielleicht teilweise passieren, aber ja, mein Gefühl wäre eher selten. Meist gibt es ja schon eine Haltung dazu, dazu und hat man schon eine Position? Also das kann sicherlich auch in Frage gestellt werden, wie einflussreich die sind. Insofern ist sicherlich die politische Grundausrichtung und die kriminalpolitische grundlegende Haltung sicherlich etwas, was doch sehr stark bestimmt, ob ich bestimmte wissenschaftliche, kriminologische Erkenntnisse annehme und dann, wenn sie zu meiner eigenen Überzeugung passen, natürlich auch sehr gerne anführe oder ob sie dem eigentlich widersprechen oder widerstreben und ich sie deswegen doch nicht so beachte.
Diese Haltungen sind eben nicht nur durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprägt, sondern eben auch durch individuelle Werte, Grundhaltungen und nicht zu vergessen, da gibt ja noch einen Player, auch durch mediale Diskurse geprägt. Man muss anerkennen, inwiefern auch Medien auf bestimmte gesellschaftliche Themen setzen und inwiefern sie dann auch beeinflussen, was als Problem wahrgenommen wird. Aktuell das Stichwort Messerkriminalität, das es ja mit einer Regelmäßigkeit in die Tageszeitungen schafft, als ob es das früher nicht gegeben hätte und das jetzt plötzlich aus dem Nichts erschienen ist. Das, was Medien da betreiben, ist das sogenannte Agenda-Setting. Also sie bringen etwas auf die Agenda, auf die Tagesordnung. Und in diesem Diskurs werden dann soziale Probleme durch gesellschaftliche Diskurse konstruiert und führen eben auch zu politischen Forderungen. Also dann nehmen wir in Anführungszeichen, also die Bevölkerung und die Politik wahr, aha, Messerkriminalität ist plötzlich ein Thema. Und das müssen wir jetzt auch bearbeiten, da müssen wir dran gehen und da müssen wir Entscheidungen treffen und irgendwie wahrscheinlich auch Härte zeigen. Auch relevant für die Kriminalpolitik ist, wenn Einzelfälle sehr groß besprochen werden und dann auch einen Einfluss haben auf die Wahrnehmung von WählerInnen, also darauf, wie ist eigentlich die Sicherheitslage bei uns im Land, was kann die Politik eigentlich ausrichten. Wenn also beispielsweise ein Fall ans Licht kommt, wo ein Kind tötet oder auch zwei Kinder ein Kind töten, dann kommt da ganz schnell so ein Diskurs über eine Strafmündigkeitsdebatte, über das Herabsenken des Strafalters. Und das hat dann Einfluss auf eine politische Stimmung, das hat einen Einfluss auf eine Wählerwahrnehmung und beeinflusst die kriminalpolitische Ausrichtung, weil die Parteien merken, oh, wir müssen da irgendwie drauf reagieren und müssen irgendwas dazu sagen und eine Haltung entwickeln und plötzlich eben vielleicht sagen, ja, die Strafmündigkeit sollte herab.
Man sieht, so einfach ist das nicht mit der Kriminologie und der Kriminalpolitik. Da gibt es doch viele Stellschrauben, viele einzelne Prozesse, die sich darauf auswirken, wie die Kriminalpolitik dann tatsächlich gestaltet ist. Und das war ja auch schon lange so, das ist kein aktuelles Phänomen. Es gibt aber noch so ein paar Punkte, wo man sagen kann, da gibt es doch eine gesonderte aktuelle Herausforderung, inwiefern die Kriminologie, also kriminologische wissenschaftliche Erkenntnisse auch Einfluss in die Kriminalpolitik haben. Das ist zum einen der Rechtsruck in der Gesellschaft. Haben wir ja auf vielfältiger Ebene, brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht groß ausbuchstabieren, wo wir das alles sehen. Und solche rechtskonservativen Ausrichtungen, die sind sehr geprägt durch solche Einstellungen oder Werte wie Loyalität, Autorität, Reinheitsvorstellungen. Und das sind alles Sachen, die jetzt auf Kriminalpolitik übertragen, eher bestimmte kriminalpolitische Haltungen unterstützen und schwierig sind für bestimmte andere Haltungen und auch gerade für kriminologische Erkenntnisse, die dann doch mehr Differenzierung erfordern. Gesellschaftliche Probleme werden oft gerade auch in so populistischen Debatten stark vereinfacht dargestellt und dann kommt es auch allein dadurch schon zu eher schnellen, harten Lösungen, die propagiert werden, also sogenannte Null-Toleranz-Politik, Waffenverbotszonen, repressiven Umgang mit Drogensüchtigen. Das passiert alles auch nicht im luftleeren Raum, sondern auch in so einem bestimmten, ja gerade auch durch den Rechtspopulismus geprägten Debatte. Die AfD nutzt Kriminalität ganz stark, das ist ein ganz wichtiges Thema für die AfD, um rassistische Ressentiments zu stärken, zu reproduzieren und auch das erschwert Präventionsarbeit.
Und wir sehen insgesamt einen strukturellen Wandel im öffentlichen Diskurs. Die Medienlandschaft hat sich schon stark verändert, verändert sich immer weiter. Es kommt zu einer Demokratisierung der Kommunikation, also jede und jeder kann mitmachen. Das führt aber auch zu einem zunehmenden Druck auf klassische Medien, beachtet zu werden, sodass man vielleicht so ein bisschen zum schlagzeilenträchtigen Meldung greifen muss. Und zugleich führt diese Demokratisierung der Kommunikation ja auch nicht dazu, dass da journalistische Grundprinzipien durchgehalten werden. Da gibt es keinen Faktencheck, da gibt es nicht Leute, die gegenlesen, sondern Dinge werden relativ schnell auch rausgehauen auf TikTok, auf Instagram, wo auch immer das ist. Medien folgen einer Aufmerksamkeitsökonomie, um ihre Relevanz zu erhalten oder zu steigern. Grundsätzlich ist es so, dass schlechte Nachrichten mehr Beachtung erhalten. Das ist der sogenannte Negativitätsbias. Und das führt dann auch zu Echokammern und Filterblasen. Also, dass man sich nur noch in so einem Raum bewegt, in dem so eine bestimmte Form von Nachrichten immer wieder kommt, man gar keine andere Perspektive mehr hat, man gar keinen anderen Input mehr hat, sozusagen die, so ein bisschen geschützt wird vor Kritik und man dadurch auch nicht mehr nachdenkt, ob es noch andere Sichtweisen geben könnte. Es kommt zu einer Zunahme von Fake News und Verschwörungsmythen, die auch wiederum in diesen Echokammern und Filterblasen relativ ungestört gedeihen können. Die Wissenschaftsfeindlichkeit nimmt durchaus zu. Also WissenschaftlerInnen werden zunehmend angegriffen. Zum Stichwort Wissenschaft muss man auch wissen, dass es so einen Effekt gibt, dass man versucht, gerade bei Talkshows und Ähnlichem, alle Meinungen, die in der Wissenschaft vertreten sind, das haben wir gerade in der Corona-Pandemie gesehen, eben auch einen Raum zu bieten. Das führt dann dazu, dass zwei Menschen nebeneinander sitzen, aber ein Mensch für 95% der Wissenschaft steht, nämlich für diejenigen, die sagen, Corona funktioniert so und so, die Maßnahmen müssen so und so sein. Der andere Mensch steht für 5% der Wissenschaft. Also ist eigentlich eine Mindermeinung, von der man sagen kann, naja, eigentlich können wir davon ausgehen, dass die Wissenschaft sich schon einig ist. Dadurch, dass eben ein Mensch neben dem anderen sitzt, kann ich das als Öffentlichkeit gar nicht auseinandernehmen und denke mir, oh, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Sie ist es aber es gibt eben eine Überrepräsentation von solchen Mindermeinungen. Und insgesamt wird die öffentliche Wahrnehmung von Kriminalität ganz stark durch mediale Diskurse beeinflusst und oft auch verzerrt dargestellt. Da gibt es Studien von Thomas Hestermann, der sich damit auseinandersetzt, wie oft eigentlich Kriminalität in den Medien vorkommt, wie oft die Nationalität von TäterInnen genannt wird, dass sie eben häufiger genannt wird, wenn es nicht deutsche Nationalität ist, als deutsche etc.
Auch dazu haben wir schon einmal eine Folge aufgenommen. Letztendlich haben wir stark emotionalisierte politische Debatten, sogenannte Triggerpunkte, die bestimmte gesellschaftliche Polarisierung auch nochmal verstärken, vertiefen. Und das macht es dann für differenzierte kriminologische Erkenntnisse gar nicht so leicht, durchzudringen und wahrgenommen zu werden. Wir nehmen diese Folge auf, während es einen Koalitionsvertrag gibt mittlerweile. Also die Ampelregierung ist vorzeitig beendet, gibt einen Koalitionsvertrag. Und wir schauen uns jetzt mal an, was da eigentlich so drin steht in Bezug auf Kriminalität. Man muss sagen, vieles ist da noch nicht so konkret, sondern noch sehr allgemein so angesprochen. Interessant ist aber schon einmal, dass es hier so eine Verknüpfung gibt von Sicherheit und Migration, weil das ist alles in einem Kapitel drin. Also da haben wir schon eigentlich wieder diesen Link zwischen Kriminalität und Migration drin. Und man kann sagen, insgesamt geht es in vielen der angesprochenen Punkte im Koalitionsvertrag um eine Verschärfung der Strafen, also um höhere Strafen, um schnelleres Strafen. Und insofern ist das auch, kann man sagen, vielleicht so eine kriminalpolitische Haltung der CDU, CSU, die hier sehr stark zum Tragen kommt. Es geht beispielsweise darum, Befugnisse der Sicherheitsbehörden auszuweiten, auch die Kooperation von Sicherheitsbehörden noch stärker zu machen. Da mögen auch Punkte dabei sein, die vielleicht auch sinnvoll sind, aber gerade auch, wenn es um diese Erkennung Risikopotenzial psychisch auffälliger Personen geht, das ist ja auch explizit aufgenommen, da haben wir ja Debatten in den letzten Wochen wahrgenommen, die dann schon auch schwierig sind, wenn es darum geht, irgendwie psychisch auffällige Personen oder Personen mit psychischen Erkrankungen oder dergleichen irgendwo zu registrieren oder so, dann nimmt das ja schon eine ganz seltsame Dimension ein. Das heißt, es wird die Frage sein, was dann hier wirklich für konkrete Maßnahmen draus folgen. Sicherheitsbehörden sollen gestärkt werden. Es soll ein neues Bundespolizeigesetz geben. Der Kampf gegen organisierte Kriminalität, Banden und, wie es hier auch heißt, Clankriminalität steht drin. Das heißt, die sogenannte Clankriminalität wird hier gleichgesetzt mit organisierter Kriminalität. Das kann man sehr stark kritisieren. Wäre auch etwas, wo man noch mal ein bisschen näher drauf eingehen müsste, um das wirklich auszuführen. Aber es passt auch hier in diese kriminalpolitische Haltung rein. Das Waffenrecht soll evaluiert werden. Hier haben wir die Evaluation drin. Das ist ja erstmal begrüßenswert, dass hier ja so eine wissenschaftliche Evaluation mit drin ist. Genauso auch in Bezug auf das Cannabis-Gesetz. Cybersicherheit ist hier noch genannt. Es soll eine nationale Cybersicherheitsstrategie geben. Ausweitung von Ermittlungsbefugnissen, zum Beispiel Telefonüberwachung im Bereich Wohnungseinbruchdiebstahl, eigentlich auch sehr umstritten in der Vergangenheit gewesen. Terrorismusbekämpfung, hier soll es auch Ausweitung geben, welche Gegenstände hier mit einbezogen werden. Es soll nicht nur um Sprengstoff gehen, sondern auch um Messer. Also wir sehen auch hier wieder, wie bestimmte gegenwärtige Diskurse hier auch Widerhall finden. Und es soll zu einer Verschärfung strafrechtlichen Schutz geben bei Polizei und Rettungskräften. Hatten wir ja eigentlich erst vor kurzem. Aber hier wird der Personenkreis noch sehr stark ausgeweitet, noch auf viele andere Personen, wie zum Beispiel auch KommunalpolitikerInnen und andere. Gewalt gegen Frauen ist auch mit aufgenommen, das ist sicherlich begrüßenswert, aber auch hier geht es vor allem um Strafrechtsverschärfungen, die hier angesprochen werden. Es soll eine Studie zur Jugendkriminalität geben, also wenn man versucht jetzt mal so ein Fazit zu ziehen, ist das gar nicht so einfach, weil vieles halt auch noch sehr unkonkret ist. Wir sehen aber, die kriminalpolitische Haltung, die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommt, ist einerseits schon sehr stark von mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden geprägt, mehr Strafen, höhere Strafen. Andererseits finden sich aber auch durchaus Ansätze Richtung Wissenschaft, Evaluation, Studien, die sicherlich auch begrüßenswert sind.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beachtung der kriminologischen Erkenntnisse in der Kriminalpolitik äußerst brüchig ist und eben auch von kriminalpolitischen Haltungen abhängt. Es stellt sich immer die Frage, wer setzt eigentlich Themen in der Kriminalitätsbekämpfung und Verhütung? Die Kriminologie muss vielleicht auch lernen, selbst relevante Themen zu setzen, um nicht nur auf Forderungen wie zum Beispiel die Strafbarkeitsgrenzen zu reagieren. Es gibt immer wieder eine Forderung nach mehr Deutungshoheit für die Kriminologie. Wie kann sie ihre Perspektiven stärker in den öffentlichen Diskurs eigentlich einbringen? Unabhängigkeit der Forschung ist wichtig. Bei der Entscheidung über Förderwürdigkeit und Zugang zu Forschungsfeldern ist es wichtig, dass die Kriminologie unabhängig ist, besonders wenn sie mit Polizei und Innenministerium arbeitet. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.